Ja, ich begrüße euch alle zu diesem Abend in Hamburg, zu einem Thema, was eigentlich auch für mich zu groß ist. Aber ich meine, auch wenn es große Herausforderungen gibt, wir haben ja nur eine Chance, damit umgehen zu lernen, wenn wir uns denen stellen, auch wenn es zu groß scheint. Ja, ich begrüße auch alle, die online dabei sind und die analog dabei sind. Also Online-Vorträge alleine halte ich nicht so gerne. Ich brauche immer real Publikum, Menschen, die einfach da sind. Mit allen Sinnen. Ja. Also das Thema ist groß. Es ist auch groß für mich. Man kann es einfacher formulieren, runterbrechen. Was können wir beitragen zu guten Bedingungen für Frieden? In uns, in unserem engen Umfeld, in der Welt. Ja, die Antwort des Buddha ist sehr schlicht und sehr herausfordernd. Tu Gutes, meide das Böse und kläre deinen Geist, beziehungsweise den Herzgeist. Das ist das Schwerste von allem. Also wir sind vermutlich alle noch mit, früher sagte man moralischen Regeln, heute sagt man ethischen Regeln. Hat sich einfach der Geschmack an Worten verändert. Früher hat man gesagt Ethos. Ethik ist das Prinzip, ist die Theorie. Und Moral sind Mores, die Sitten, das, was man tut. Und früher hieß Epiktetsbüchlein Handbüchlein der Moral. Seit ungefähr 10 Jahren heißt es Handbüchlein der Ethik. Hat sich also was geändert? Also Moral ist zu sehr verbunden mit Sexualität seit den 60er und 70er Jahren und deswegen benutzen wir jetzt nur noch Ethik. Ja, hilft uns die Ethik? Tu Gutes, meide das Böse. Ja, wenn man wüsste, was das genau ist. Und im Buddhismus ist das der Ansatz immer auch zunächst sein Individuum. Der Buddha hat zwar auch Könige beraten und die erste Liste von sozialen Aufgaben eines Königs stammt aus der Zeit des Buddha. Buddhas Ratschläge an einen König, er soll unter anderem dafür sorgen, dass alle Leute genug Arbeit haben, um sich ernähren zu können. Er soll dafür sorgen, dass die Menschen sich sicher durch die Welt bewegen können, dass es genügend Ärzte und Versorgung gibt im Krankheitsfalle. Also da habe ich echt gestaunt. Ja, auch, dass ein König dafür sorgen soll, dass die Menschen Arbeit haben, von der sie sich ernähren können. Erstaunlich. Also fand ich schon ziemlich gut. Also Buddha hat sich auch Gedanken gemacht über den sozialen Zusammenhalt im größeren Maßstab, aber was ich sehr nachvollziehbar finde, dazu braucht es Menschen, die selber Ethik praktizieren. Und die buddhistischen ethischen Regeln sind so aufgebaut. Zuerst mal versucht man bewusst zu vermeiden, anderen Schaden zuzufügen. Man tut es oft genug unbewusst aus Unachtsamkeit. Also passiert mir auch immer wieder, dass ich Leute verletze, indem ich einfach nicht richtig aufpasse oder was sage, was einfach unangemessen ist, was nicht zu der Person passt. Ja, oder manchmal einfach dadurch, dass ich bin, wie ich bin. Manchmal ein bisschen zu große Klappe habe, ein bisschen zu viel rede und vieles meine sehr gut zu wissen, was nicht für alle Kontexte passt. Also ich bemühe mich bewusst, niemanden zu verletzen. Das versuche ich. Und ich bemühe mich, ja, Gutes zu tun. Aber das klappt natürlich nur, wenn ich nicht nur mich sehe, sondern auch die andere Person. Also ich muss ein bisschen mitkriegen, wie die anderen Leute ticken und dazu muss ich wissen, wie ich ticke. Kläre Herz und Geist. Und das ist das Schwerste, weil wir natürlich in der Regel denken, ja, so wie ich es sehe, ist es doch richtig. Ich habe doch im Prinzip recht. Ich meine, ich sehe doch die Welt, wie sie ist, denken wir. Tja, denkst du. Und kulturgeschichtlich ist die Idee, wenn man auf ethische Regeln achtet, dann merkt man erstmal, was man tut. das war für mich auch eine unglaubliche Erfahrung, 77 in Indien, habe ich einen Tag versucht, die ethischen Regeln zu halten. Für einen Tag nicht zu lügen, nur das zu sagen, was wahr ist, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Und nur wenn es hilfreich ist und wenn der rechte Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ja, als ich das hörte, dachte ich, oh, am besten halte ich den Mund und sage gar nichts. Dann habe ich einen Tag überhaupt nichts gesagt, damit ich ja nicht unethisch rede. Dann hat eine Dharma-Freundin zu mir gesagt, Silvia, am nächsten Tag natürlich, so lernst du nicht ethisch zu reden. Du musst reden und dann merken, wenn es daneben geht. Ja, also, wenn man ethische Regeln berücksichtigt, dann merkt man erstmal, was man tut. Also, ich meine, für mich war das, ich rede gern. Und da waren diese Empfehlungen für die rechte Rede sehr, sehr hilfreich. Also, ich soll nur das sagen, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Also, ich meine, ich glaube, ich sage eher dann, ich glaube, ich denke mir, dass es so und so ist. Ich stelle mir vor, dass es so und so ist. In Spanien sagen sie immer, me parece, mir scheint. Mir scheint, ja. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob es wahr ist, gut, aber ich glaube, es ist wahr. Und das sage ich dann auch. Ja, und dann ist es jetzt hilfreich, das zu erzählen? Und ist jetzt der rechte Zeitpunkt dafür da? Ich glaube, dann halte ich besser den Mund. Aber nicht so einfach. Ja, und dann hat der Buddha gesagt, achte auf deine Absichten, mit denen du etwas tust. Ja, mei, immer die Absichten erkennen, das ist auch nicht so einfach. Manchmal denke ich, ich mache das, um dir was Gutes zu tun, weil das richtig ist. Ja, aber wenn ich dich nicht einschätzen kann, wenn ich die Situation, den Kontext nicht gut einschätzen kann, kann das furchtbar daneben gehen. Lernt man ja inzwischen auch in Kommunikationsseminaren und so. Absicht. Und dann, und das fand ich sehr, sehr hilfreich, sehr realistisch, und achte auf die Folgen des Handelns. Und da fällt mir natürlich ein Hamburger ein, unser früherer Bundeskanzler, AD Helmut Schmidt, der mal sagte, ich versuche, oder mein Motto ist, ich übernehme die Verantwortung für die Folgen meines Handelns als Politiker. Auch für die unbeabsichtigten Folgen meines Handelns. Da dachte ich, Chapeau. Und seit ich das bei ihm gelesen habe, in einem kleinen Büchlein, dachte ich, okay, das ist eine gute Idee. Ich übernehme die Verantwortung für die unbeabsichtigten Folgen meines Handelns. Wir meinen es ja oft gut. Und wie man sagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Nicht einfach. Und das passt genau zu dem, was ich bei Hannah Arendt gelernt habe. Handeln braucht Mut, denn man kann die Folgen immer nur abschätzen und nie wissen. Weil Leben ist komplex. Ich habe eine Absicht, dann tue ich was und denke, das ist angemessen. Ja, und dann hat es Folgen, die ich überhaupt nicht wollte. Ja, das wollte ich aber nicht. Ich habe es doch gut gemeint. Ja, zeigt, es ist schwierig. Deswegen braucht Handeln Mut, dachte ich, ja. Als ich das vor 23 Jahren zum ersten Mal las bei Hannah Arendt in der Vita Activa, was tun wir, wenn wir tätig sind, dachte ich, die Frau hat recht. Ja. Nicht einfach. Und das ist schon ein kleines Schlaglicht auf die Komplexität von Konflikten. Und wie lernt man jetzt mit Konflikten umzugehen, dass die nicht in Kriege ausarten? Tja, der Buddha meint, wir sollten erkennen, also Geist, Herz und Geist klären, das heißt merken, wie, aus welchen Motiven heraus, aus welchen Absichten heraus wir etwas tun. Und es gibt da den schönen Spruch, die Welt ist ein Spiegel. Habe ich von Ayakema zum ersten Mal gehört. Und kein Fenster. Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, Chapeau. Das stimmt. Aber ich meine, die Theorie versteht man natürlich schnell. Dass man projiziert, wissen wir ja. Ja, aber ohne Projektionen geht es ja nicht. Da habe ich von C.G. Jung gelernt. Projektionen sind eine Libido-Brücke zur Welt. Wenn wir nicht projizieren würden, würden wir gar nicht emotional in Kontakt treten. Ja. Eine Brücke auch zur Welt. Ja. Ich denke mir halt irgendwas, aber die Welt ist ein Spiegel. Ja, und das sehe ich im Spiegel? Mich. Ja, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mich. Und ich hatte das eine Zeit lang als E-Mail-Abspann. Was dich berührt, hat mit dir zu tun, C.G. Jung. Ja, wenn mich was ärgert an anderen Leuten, kann ich natürlich sagen, du bist einfach zu laut oder zu leise oder zu arrogant oder zu verdruckst oder was auch immer, du lügst oder du was auch immer. Aber was ist es jetzt an mir, was mich so ärgert? Und das Bild, was ich gerne benutze, sind Haken. Ich laufe rum mit meinen Gewohnheitshaken. Alle meine Muster, früheren Erfahrungen, Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen sind Haken. Ja, und die anderen Leute haben genauso Haken. Und wenn man sich dann begegnet, braucht man sich nicht wundern, dass man sich verhakt. Und für mich bedeutet die Praxis des sich selber Erkennens, Herz und Geist klären, dass man die eigenen Ansprüche, Erwartungen, reaktiven Muster, alten Gewohnheiten und so weiter erkennt. Natürlich passiert mir das öfter einen Tag nachher oder einen halben Tag nachher oder 10 Minuten später. Nicht so häufig in der Situation selber, aber mit der Zeit werden dann die Haken zu Gummihaken. Ich habe weiterhin Haken und Leute können sich in meinen Haken verhaken, aber wenn meine Haken Gummihaken sind, können sie sich wieder enthaken. Aber dazu braucht es also einmal mein Engagement. Und ich meine, ich übe jetzt seit 1977 im Sommer. Das sind bald 46 Jahre und mit ganz großem Engagement. Das war die Wende meines Lebens, dem Buddhismus zu begegnen. Da war ich Ende 20. Ich dachte, endlich macht mal was richtig Sinn. Mehr Sinn als die ganze Studentenbewegung und das ganze Studieren an der Uni und Frauenbewegung. Und immer gab es Feinde. Das hat mich so genervt. Immer gab es Feindbilder. Also meine Mutter war eine Geschäftsfrau, also ich habe von den Feministinnen so viel gar nicht lernen müssen. Ich wusste, dass Frauen Geschäfte führen können und große Klappe haben können, an Fastnacht große Reden schwingen können, vor 80 Leuten Witze erzählen, das habe ich selber erlebt. Bei meiner Oma, die hat Karten gespielt mit den alten Herren, meine Mutter hat Karten gespielt, also das musste ich nicht lernen von den Feministinnen, das musste Frauen können, was. Und außerdem habe ich Brüder, die ich mag, also Separatismus war überhaupt nicht mein Ding. Ja, und dass alle Kapitalisten Mist sind. Wir hatten ein Geschäft. Natürlich hatten wir ein Geschäft und wir hatten Angestellte, aber wir waren keine Kapitalisten. Wir hatten Verantwortung für 7, 8 Leute. Also von daher, das fand ich auch immer nicht so korrekt. Und vor allen Dingen, als ich das sah bei der Studentenbewegung, bei den ersten Demos, Steine schmeißen auf Einzelhandelsgeschäfte und private Autos. Dann habe ich gesagt, sag mal, habt ihr nicht alle Tassen im Schrank, was das jetzt für eine Arbeit ist, das wieder zu reparieren? Und das Geschäft kann man in der Zeit nicht betreiben. Da bin ich weggelaufen von der Demo, habe nie mehr eine Demo mitgemacht, weil es jetzt außer Rote-Punkte-Aktion. Alle Leute nehmen die anderen mit den Autos, weil wir wollten, dass die Ticketpreise von der Straßenbahn billiger werden. So, da habe ich mitgemacht, das fand ich vernünftig. Ja, aber gut. Also, meine Idee ist, die eigenen Haken erkennen und es klappt nur, wenn man Kontakt hat mit anderen Leuten. Und das habe ich von klein auf gelernt. Wir waren ja eine bunte Familie, Großfamilie mit 3 Generationen und evangelisch und katholisch und Geschäftsleute und keine Geschäftsleute und alles ein bisschen unterschiedlich. Ich habe sehr genau gewusst, mit dem Problem gehe ich zur Oma, mit dem Problem gehe ich zur Tante, mit dem Problem gehe ich zur Mama, mit dem Problem. Also ich wusste, dass Leute verschieden ticken und wir kamen trotzdem miteinander aus, auch wenn es manchmal Kraft hat. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Hat halt Oma mal rumgebrüllt. Dann hat meine Mutter zurückgebrüllt und hat gesagt, jetzt ist aber gut. Dann haben wir uns wieder vertragen. Also ich denke, man muss Beziehungen mit anderen Leuten pflegen, die anders ticken. Und das gilt fast nur im Nahbereich. Also theoretisch offen zu sein für die Menschen in anderen Kontinenten finde ich auch eine gute Idee. Ich spende auch für irgendwelche internationalen Organisationen und für Frauenprojekte in Indien und so, aber ich finde es mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, in meinem Umfeld mit Leuten im Kontakt zu bleiben, Beziehungen zu pflegen, Gespräche zu pflegen über ja, Klima und Corona und Krieg in der Ukraine und was auch immer es an Herausforderungen im Moment gibt. Und zu ertragen, dass Leute andere Meinungen haben als ich. Und meine Erfahrung ist, wenn man sich länger kennt und auch gemeinsame Bereiche hat, weil man in der Region wohnt oder sich schon lang kennt oder bestimmte Interessen auch teilt, dass man das dann auch aushalten kann, dass Leute andere Meinungen im politischen, in ja, medizinischen, in Gesundheitskontexten und so weiter haben. Ja, also ich habe in meinem Umkreis alte Linke, die denken, dass Religionen an allen Konflikten in der Welt schuld sind. Sag ich, ja, ich meine, man kann in Religion instrumentalisieren, aber ich glaube, Menschen sind schuld an Konflikten mit ihren Projektionen, mit ihren Mustern. Und die instrumentalisieren dann wieder Religion und Politik und Gewerkschaften und was auch immer. Es gibt Philosophien, um ihre Interessen zu rechtfertigen. Es ist manchmal anstrengend, aber ich, weil ich die Leute mag und sie zum Teil 40 Jahre kenne, halte ich das auch aus, dass man über solche Themen streitet. Nicht alle sind meiner Meinung, was das Umgehen mit der Corona-Pandemie angeht oder mit dem Krieg jetzt in der Ukraine oder mit der Einschätzung der politischen Verhältnisse oder der Eigentumsstrukturen und so weiter. Also ich glaube, man muss mit anderen Leuten reden, um konfliktfähig zu werden. Und meine Idee ist so ein bisschen, das muss von unten nach oben gehen. Also lokal, regional, wo man ist, im Stadtviertel, in Berlin sagt man im Kiez, wo man halt ist, da mit den Leuten versuchen klarzukommen. Und ich war nie in einer Partei, das ist nicht mein Ding. Und ich glaube, es braucht Menschen, die andere inspirieren können, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und nicht ihnen Vorschriften machen und sie unter Druck setzen, du solltest aber. Es funktioniert bei mir nicht gut, wenn Leute zu mir sagen, du als buddhistische Lehrerin solltest aber dies und das und jenes tun. Aber wenn mich jemand inspiriert, also Bhikkhu Bodhi habe ich mal kennengelernt, den kenne ich schon länger, der kommt aus der Bronx und ist aber als buddhistischer Mönch und setzt sich ein für soziale Projekte. Das finde ich großartig. Ja, und er hat auch so eine bestimmte Art, da spürt man immer noch den Jungen aus der Bronx, obwohl er jetzt inzwischen 80 ist, ja, und ist buddhistischer Mönch, aber der hat so eine Art, der denkt politisch, ja, der ist politisch und er ist manchmal auch ein bisschen laut oder so, aber er setzt sich ein für soziale Projekte. Finde ich großartig. Ja, auf seine Art. Und inspiriert dadurch wiederum andere Leute, das aufzumachen. Ja, also ich denke, Vorbilder helfen. Vorbilder, die uns inspirieren, uns das Gemeinwohl einzusetzen in dem Maße, in dem Bereich, wo wir das können. Und was diese, also wir diskutieren natürlich viel über den Krieg in der Ukraine im Moment. Ja, also ich meine, ich komme auch ein bisschen aus der Friedensbewegung, ja. Und es ist schon schwierig, die Überlegung, soll man jetzt Waffen schicken oder nicht? Ja. Und da kann ich nur buddhistisch argumentieren und sagen, ich kann niemand empfehlen, du musst mit der Waffe kämpfen. Das kann ich nicht. Ich kann nur überlegen, würde ich das können. Und ich kann nur sagen, für mich, ich könnte es nicht. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde, wenn ich in der Ukraine lebte. Also ich, bei uns bei Edeka sind inzwischen 3 Frauen aus der Ukraine und 2 aus Weißrussland und wir unterhalten uns manchmal. Ja, einfach, weil ich kann Russisch, ich habe Russisch studiert und dann frage ich halt Adguda, woher sind Sie? Und dann sagen sie mir eben Minsk oder Kiew oder so und dann sage ich, dass ich da schon war und es gesehen habe und dann haben wir manchmal ein bisschen Zeit und reden. Ich finde es auch gut, miteinander zu reden, aber ich merke, ich kann, also ich übernehme die Verantwortung für die Folgen meines Handelns. Ich kann nicht, ich könnte nicht mit der Waffe dastehen und schießen. Könnte ich nicht. Ich glaube, ich würde mich eher erschießen lassen. Und es muss in dem Sinne jede Person selber entscheiden, was sie selber machen könnte. Also ich denke immer, ich kann anderen Leuten nicht sagen, was sie machen sollten. Und das finde ich das ganz große Problem in der Politik, wenn man eine Strategie entwickeln muss und man muss als Bundesregierung, muss man überlegen, was man macht in diesem Konflikt. Ja? Aber ich denke, ich kann das nicht. Und wenn ich sage, Frieden schaffen ohne Waffen, ist natürlich ein alter Slogan. Ja? Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, steht ja schon in der Bibel drin. Ja? Ist ein alter Menschheitstraum, aber der funktioniert nur mit Menschen, die aufhören, Feindbilder zu kultivieren. Und für mich ist das Prinzip, also ich formuliere das manchmal ein bisschen flapsig, Vorbilder statt Feindbilder. Denn wenn ich mir den Mechanismus von Feindbildern angucke, dann denke ich, das funktioniert so. Ich habe Angst, ich fühle mich verunsichert durch diese ganzen Krisen. Ja? Und dann suche ich natürlich nach Schuldigen. Suche ich ja auch, wenn ich Konflikte habe, wenn es irgendwie Krach gibt irgendwo, wenn Streitereien sind. Wer ist daran schuld? Und in dem Moment, wo ich jemanden finde, der schuld ist, oder eine Gruppe, oder ein System, das System ist schuld. Der, vor 3 Tagen hat wieder jemand mir erzählt, ja, das liegt einfach am Kapitalismus. Dann ist halt, schaff ihn doch einfach ab. Es geht nicht so einfach, ja. Da müsste nämlich auch ein bisschen Wohlstand abgeschafft werden und so weiter. Also, wenn man jemanden Schuldigen findet, vergrößert das die eigene Ohnmacht. Das ist meine Beobachtung, auch in der Beobachtung von historischen Krisen und von Kriegen, indem ich sage, dieses System ist schuld. In dem Moment fühle ich mich noch ohnmächtiger als vorher. Jemand ist schuld. Ich projiziere die eigene Ohnmacht nach außen auf Gruppen, die die Macht haben. Und es macht mich noch verlorener und ohnmächtiger. Das ist meine Beobachtung. Also ich habe Politik studiert, das interessiert mich immer seit 68. Geschichte und Politik, wie funktioniert die Welt? Ich habe ein Semester in Leningrad studiert, 1974 nach den Ostverträgen, waren wir die Pioniergruppe aus Berlin, die da ein Semester lang Russisch studieren durfte. Wir waren mit russischen Frauen und Jungs im gleichen Studentenwohnheim und es war eine unglaublich tiefe Erfahrung und ich hatte einen unheimlichen Draht zu russischer Kultur und zu russischer Musik und Literatur und zu den Menschen. Also da war Ruskaya Duscha, die russische Seele und meine Seele. Da hat irgendwas unheimlich gut gepasst. Und mir tut das Herz weh, wenn ich das jetzt so erlebe oder Bilder von Leningrad, also Petersburg, St. Petersburg, sehe. Furchtbar. Und ich habe auch ein paar russische Bekannte in Berlin, mit denen wir auch reden. Furchtbar. Also ich versuche zu verstehen. Und ich denke, es braucht Menschen, die andere inspirieren, zu kooperieren und miteinander auszukommen. Und je mehr wir das in der Lokal-, also in der Region können, desto eher wird es möglich, andere zu inspirieren. Weil man muss es konkret lernen. Da gibt es keine Philosophie dafür, wo man dann immer mit anderen auskommt. Man braucht wie eine gemeinsame Basis, eine Verbundenheit, damit man das aushält, dass es Konflikte gibt. Und dass es Konflikte gibt, hat eben auch mit eigenen Strukturen zu tun. Und also ich glaube, eine friedliche Welt ist eine Utopie. Und Utopie ist ein interessantes Wort. Utopos, kein Ort. Das ist eine Vorstellung, die auch inspirieren kann, natürlich, klar. Aber die Welt ist komplex. Und es braucht zum Frieden ohne Waffen, braucht es Menschen, die keine Feindbilder projizieren, die miteinander auskommen. Und ich habe ein paar Systeme mitgekriegt. Ich war zweimal in China, habe mir das angeguckt. Ich habe viele Male Russland besucht. Ich war 2 Jahre in Indien und Nepal. Also ich habe mir unterschiedliche Systeme auch angeguckt. Und ich lebe sehr gerne in Deutschland. Es hat zwar Probleme, ich kenne auch Spanien, war viele Jahre in Spanien regelmäßig. Also ich lebe sehr gern hier. Ich finde es immer noch ziemlich gut beieinander. Und ich mag auch diese Art, wie wir immerhin noch soziale Konflikte austragen. Dass es immerhin noch Vermittlungsausschüsse gibt oder Gewerkschaften und Unternehmerseite sich zusammensetzen und versuchen, Konflikte auszuhandeln und nicht einfach im Feindbild bleiben. Ihr seid die Bösen und wir sind die Guten, weil dann kommt man nie zu einer Verständigung. Und dass Politik auch mit Kompromissen zu tun hat, das weiß ich auch. Das weiß ich von der Lokalpolitik. Also man kann keine utopischen Ideale umsetzen ins Leben, weil Menschen sind komplex und Menschen sind verschieden. Und ich meine, wenn ich nur sehe, wie schwierig das in meinem eigenen Umfeld ist, ich bin auch schon ein bisschen älter, ich versuche das schon etwas länger, ich habe ungefähr 20 Jahre in WGs verbracht, Wohngemeinschaften, also wir haben immer noch Kontakt miteinander, also so dramatisch war es nicht, aber es gab einfach Konflikte, ist ja klar. Und zwar über eigentlich Banalitäten. Und wenn es dann an Themen geht, die ein bisschen schwergewichtiger sind, zum Beispiel CO2-Preis oder weniger Autofahren oder ein bisschen auf was zu verzichten, ja, nicht so einfach. Ja. Und das schon im eigenen Freundeskreis, wo man sich ja eigentlich mag, wo man eigentlich Vertrauen zueinander hat, wo man sich eigentlich schon länger kennt. Also, meine Idee ist, Frieden schaffen ohne Waffen ist ein schönes Bild und ich tue, was ich kann, um in diese Richtung zu wirken. Also Leute, ich versuche es, meine Schwachstellen zu sehen, meine Projektionen, meine Erwartungen, meine reaktive Emotionen zu sehen, bei Konflikten zu gucken, was sind meine Haken, wo verhake ich mich und dann halt zu gucken, ob man irgendwie miteinander auskommt. Und also ich glaube an das Prinzip, wenn ich überhaupt noch an Prinzipien glaube, dass es Vorbilder braucht. Und deswegen finde ich das, die Bodhisattva-Idee so gut. Also bei den Bodhisattvas, also die Wesen, die erwachen, anstreben zum Wohle aller. Voraussetzungen sind Reinigung der eigenen Kleshas, der eigenen überzogenen Erwartungen, überzogene Erwartungen, zu hohe Erwartungen, reaktive Emotionen, Ansprüche an mich und andere, das zu erkennen, die gehen nicht weg. Biografie kann man nicht wegmeditieren, habe ich leider feststellen müssen. Die Biografie bleibt erhalten und damit auch gewisse Ansprüche, Erwartungen, Gewohnheiten, aber man kann die bemerken. Und bemerken, wie die interagieren mit Ansprüchen, Erwartungen, Emotionen von anderen. Wie das sich verhakt. Ja. Dann braucht es Vertrauen in, ja, buddhistisch gesagt, in Buddha-Natur, in die Möglichkeit, dass alle Wesen erwachen können, auch wenn es bei manchen etwas länger dauert. Und dass man manchmal nicht vorstellen kann, aber ich meine, ich glaube schon irgendwie, dass in allen eine Weisheitsmöglichkeit ist. Ich meine, bei uns sagt man dann Gottvertrauen. Wir sind alle Kinder Gottes, ja, und irgendwie ist da vielleicht auch so ein bisschen Gottes-Ebenbildlichkeit irgendwo so drin, ja, irgendwie so, ja. Also wir brauchen eine Bewusstheit über die eigenen Schwierigkeiten. Kleshas, Erwartungen, Befürchtungen, Ängste, Muster. Wir brauchen tiefes Vertrauen, dass alle Menschen sich entwickeln können. Und dann ist der Bodhisattva-Weg kein kollektiver Weg, sondern einzelne Menschen versuchen halt zum Wohle aller zu wirken, so gut es geht in ihrem Bereich. Und es macht eine Lehrerin anders als ein Elektriker. Und ja, jeder Mensch, alle müssen gucken, wie sie das in ihrem Bereich umsetzen können und da kann man mit manchen kooperieren. Ja, und es wird nie perfekt werden. Also, ich habe mal neben Geshe-t Nawang aus Hamburg, möge er in Frieden ruhen, tut er bestimmt, war ich in Frankfurt bei irgendeiner 600-Jahr-Feier von Frankfurt, der Stadt. Und da waren die Tibeter auch eingeladen zu einem Empfang. Und dann gab es Tibet. Volkstänze und es war alles ganz schön und toll im Frankfurter Römer, im Rathaus, ja, und plötzlich ertönte eine Blasmusik. Drei Räume weiter war halt auch vermietet und da hat eine bayerische Blasmusik halt ein Konzert gemacht und Gisela stand neben mir und fing an zu lachen, boxte mich und sagt: Samsara will never be perfect. Samsara wird nicht perfekt. Ich meine, Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt nicht, und da drüben im Jenseits ist es dann, sondern diese Welt wird nicht perfekt. Und je mehr man das kapiert, desto weniger setzt man sich und andere unter Druck und versucht bei jedem Konflikt, auch beim Ukraine-Krieg und wo auch immer es Konflikte gibt mit China und mit Russland und mit wem auch immer, mit der CSU und der CDU und wer auch immer es ist, AfD und wie sie alle heißen, und früher hießen sie Republikanische Partei und dann gab es noch irgendwas anderes früher und so. Einfach die Menschen nicht zu vergessen, das sind Menschen. Und sozusagen nicht ideologisch zu kämpfen, das nützt einfach in der Regel nicht viel, sondern zu gucken, ob man mit den Menschen auf irgendeiner Ebene in Kontakt kommen kann. Ich habe 8 Jahre in Niederbayern gewohnt. Wir hatten ein buddhistisches Zentrum in einem kleinen Dorf in Niederbayern, wo selbst die Münchner sagen, ja, das ist absolute Provinz. Und als ich mal im Zug saß und der Schaffner kontrollierte mein Ticket und fragte, wo wollen Sie hin? Dann habe ich gedacht halt, wo ich hin will. Ja, wissen die schon, dass der Krieg zu Ende ist? Das war in den 80ern. Also, es gilt wirklich als Provinz, aber wir kamen mit den Leuten aus und unser Dorf hat 40% grün gewählt. Es lag nicht an uns alleine, aber da war so eine Art von Wertschätzung von ökologischer Landwirtschaft. Die haben zum Teil Kindernahrung angebaut und die kannten. Die wussten, das sind extra Bedingungen, besondere Bedingungen. Das haben die schon verstanden. Also da war, wir haben einfach versucht, mit denen klarzukommen. Und nach 3 Jahren lagen unsere buddhistischen Zucchinis und Kürbisse auf dem Altar für im Herbst beim Erntedankfest. Haben sie immer gefragt, kriegen wir wieder Zucchinis von euch? Wir haben so schöne Früchte. Also war überhaupt kein Problem. Ja? Und einer von unseren Jungs hat dann für den Landfrauenverband Yoga-Unterricht gegeben. Also wir haben mit denen versucht, klarzukommen. Und das war eine unglaubliche Lehre für mich, dass man mit Leuten klarkommen kann, die ganz anders leben und ticken. Es ist möglich, wenn man das möchte. Ja, Vorbilder statt Feindbilder. Tu Gutes, meide das Böse und kläre deinen Geist. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich möchte dann kurz mit euch eine kleine Übung machen. Danach gibt es einen Austausch. Und danach ist viel Raum für Rückmeldungen, Fragen und dergleichen. Okay, also erstmal komme ich zum Ende des Vortrags. Und dann machen wir zusammen eine geführte Übung. Und zunächst schaut, dass ihr einigermaßen stabil, aufrecht und so entspannt, dass in dieser Haltung möglich ist, sitzt. Die Brille könnt ihr abnehmen. Entspannt die Augenmuskulatur. Und wenn ihr eine Haltung gefunden habt, die für jetzt angemessen ist, dann bleibt in dieser Haltung für einige Momente und lasst die Gedanken frei schweifen. Dann könnt ihr einige Momente auf euren natürlichen Atemrhythmus achten und wenn ihr wollt mit Worten Ja, Danke im Rhythmus des Atmens oder ohne Worten. Und dann achten wir auf die innere Haltung, angeregt durch die Frage, warum bin ich jetzt hier? Was wünsche ich mir von dieser Übung? Und wir warten freundlich, aufmerksam, was da als Antwort auftaucht. Ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und ein Vorschlag, möge die Übung dazu beitragen, dass mein Herz sich öffnet und mein Geist sich klärt, sodass ich die Verbundenheit mit allen und allem immer tiefer erkenne, spüre, darauf vertraue und auch bemerke, was ich denke, sage und tue und welche Folgen das hat. Auf mich und andere. Und im ersten Schritt lassen wir den Satz auf uns wirken, den Ausspruch Frieden schaffen ohne Waffen. Was fällt uns dazu ein? Was macht es mit uns, dieser Satz, dieser Wunsch? Gibt es da ein Ja? Das ist der Widerspruch, das geht doch gar nicht. Gibt es da Ärger, weil da nicht alle mitmachen bei dieser Vision? Und dann schauen wir, was wir im Moment selber denken. Wer oder was ist schuld, dass es Kriege gibt? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was fällt uns dazu ein? Wer oder was ist schuld? Falls uns eine Antwort einfällt, was macht es mit uns? Die Meinung, die Haltung, das und das ist Schuld an Kriegen. die und die sind schuld. Wie fühlen wir uns jetzt, wenn wir das denken? Wütend, hilflos, ängstlich, resigniert. Und jetzt probieren wir einen anderen Ansatz. Die Haltung die unermesslich genannt wird oder heilend. Mögen die Wesen nur Glück erleben. Frei sein von Leid. Voller Freude, in Gleichmut ruhen. Und wir gehören auch dazu, zu diesem Wesen. Wir sind auch ein Wesen. Wir lassen die Worte auf uns wirken und vielleicht möchten wir einen dieser Wünsche in eigenen Worten nochmal aufnehmen und für einige Momente im Herzen bewegen. Mögen die Wesen nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen. Die buddhistischen Traditionen gehen davon aus, dass gute Wünsche die Welt verändern zum Guten. Wir können das tun, was möglich ist. Und wenn wir nicht wissen, was wir tun können, können wir Wünsche formulieren. Wünsche zum Wohle aller. Vielleicht können wir in eigenen Worten nochmal einen guten Wunsch formulieren. Der sich bezieht auf alle Menschen im Krieg, Täter und Opfer. Menschen, die ängstlich sind und die wütend sind. Wie können wir einen Wunsch formulieren, der ihrem oder der ihr Wohl, ihrer aller Wohl anstrebt? Wir können das in eigenen Worten formulieren. Und jetzt bringen wir die Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen, deutlicher, klarer geworden bei dieser Übung? Und wir warten freundlich und aufmerksam, was da auftaucht, ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss der Übung formulieren wir einen Wunsch, wie sich diese Übung auf unser Leben auswirken soll. Und damit teilen wir diese Erfahrungen mit anderen. Und wir tun das zunächst in eigenen Worten. Und ein Vorschlag, möge diese Übung dazu beitragen, dass wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen, heilsame Wünsche formulieren, für uns, für andere, für alle. Zum eigenen Wohl und dem aller. Mögen wir, mögen alle Wesen glücklich sein. Ja, die erste Frage war, wenn ich bedroht werde, dann will ich mich verteidigen, einmal individuell, aber wenn das jetzt im gesellschaftlichen Rahmen Gewalt ausgeübt wird, da will ich auch irgendwie mich verteidigen. Ja? Also, ich verstehe das, aber ich stelle mir einfach, also ich habe in dem Sinne einen individuellen Ansatz, das habe ich im Buddhismus gelernt, solange Menschen verblendet sind, werden sie in schwierigen Situationen, wenn sie unter Druck stehen, Angst haben und so weiter, halt mit reaktiven Emotionen reagieren und das löst den Konflikt nicht, sondern verstärkt ihn nur noch. Und das können wir historisch überall nachvollziehen. Das heißt, ich setze auf den Abbau von, also Erkenntnis der eigenen Verblendungen und den Abbau von Verblendungen in mir, da wo ich eine Möglichkeit habe, und es ist schwer genug. Und ich meine, da ich von meiner Mentalität her Pädagogin bin, ich wäre ja sonst, ich habe auch Lehramt studiert, mache ich das halt in dem Maße, wie ich, dann halte ich halt Vorträge und versuche andere Leute zu inspirieren, ihre eigenen Verblendungen zu erkennen. Also das ist meine Möglichkeit. Andere Leute haben was anderes, dass ich denke, ich kann niemand empfehlen, das und das und das zu machen, außer halt, achte, tu Gutes, meide das Böse und kläre deinen Geist in dem Maße, wie du es kannst. Ich verstehe das, aber dass man sich verteidigen will, aber ich habe mir das oft überlegt, was hätte ich im Dritten Reich gemacht, ja? Was hätte ich gemacht, wenn ich in der Gewaltsituation, also ich habe einmal das erlebt, da war ich in der Sowjetunion, bin mit einer Freundin vom Theater nach Hause gelaufen, also in unser Hotel, da waren wir in Moskau, dann kommen vier Jungs auf uns zu und zwei packen meine Freundin an den Oberschenkel und heben sie hoch. Und ich hatte davor 2 Jahre Karate gemacht. Ich bin dahin, ohne eine Sekunde nachzudenken. Habe so gemacht, habe einen Schrei losgelassen, wie ich selten geschrien, und habe den, die auf, also die zwei, die sozusagen auf mich zukamen, an den Hals geschlagen. Und die haben sofort meine Freundin losgelassen und sind laufen gegangen. Also ich habe natürlich auch nicht nur Yoga gemacht, sondern ich war noch in Berlin, gab es Karate Marcha, das ist eine Ikone der Kampfszene, ja? Ein Schwarzgurt und so. Und bei der habe ich eben 72, 73 Karate gemacht und ich fand es so gut, ja, einfach in einer Stadt zu leben, ja, wo man halt abends auch ausgeht und dann S-Bahn fährt und so, ein bisschen komische Typen rumlaufen. Und habe gemerkt, das kann ich in der Situation selber, wenn ich bedroht werde, und das hat mir unglaubliches Selbstvertrauen gegeben. Ich konnte da richtig reagieren, ohne dass ich nachdenken musste. Das war wirklich Training. Und das hat mich auch wieder bestärkt darin, man muss etwas trainieren. Man muss es machen, man muss es üben, bis es sozusagen aus den Eingeweiden kommt und man nicht, ja, was wäre jetzt die beste Reaktion in dieser Situation, wenn das gefährlich ist, was sollte ich machen und was kann ich machen und was nicht, sondern ich habe einfach reagiert. Und das gibt mir Vertrauen. Und ein bisschen habe ich das in meiner Kindheit auch gelernt, in schwierigen Werten lokal, wenn dann manchmal besoffene, betrunkene Männer irgendwie ein blödes Zeug gemacht haben, wie meine Mutter da aufgetreten ist. Höflich, freundlich, sehr bestimmt. Und die hat jede Situation klären können. Also es war mir auch ein Vorbild. Ja, so. Also ich kann niemandem eine Empfehlung geben, wie sie oder er sich verhalten, aber wir können drüber reden. So. Ja, zweite Frage war, der Herr Hübel spricht von transgenerationellen Traumata, die eben Kriege, sozusagen letztliche Bedingungen für Kriege schaffen. Und ich glaube auch, also ich habe jetzt nicht diesen Begriff verwendet, dass solange die Sowjetunion und die ehemalige Sowjetunion, also die Russen zum Beispiel, natürlich nicht die Russen, sondern einfach die Beteiligten, ihre Gewalterfahrung seit der russischen Revolution, Stalin, ja, nicht aufarbeiten, wird es einfach weiter Kriege geben. Und die chinesische Kultur muss ihre Gewalterfahrung auf. Und ich denke, ein Stück weit ist in Deutschland etwas möglich geworden, auch durch diese Aufarbeitung des Faschismus. Also das, wenn das, natürlich kann man das nicht perfekt machen, aber man kann sich als Staat, es ist dann halt im Rahmen eines Staates, weil anders kann man ja Rechte nicht durchsetzen und garantieren ist immer in einem Staatssystem Aufarbeitung. Und dazu braucht es Leute, die Mut haben. Und es waren ja auch bei der Aufarbeitung des Faschismus ein paar Leute, die das angestoßen haben und die das gefordert haben und das aber auch gemacht haben. Und nicht nur so, du musst deine Sachen aufarbeiten, sondern ich mache das auch. Also in dem Sinne glaube ich, die Aufarbeitung der eigenen Gewalterfahrung in einem Staat ist notwendig, um Kriege zu reduzieren. Ja, und das kann natürlich auch mit Traumatherapie und so weiter passieren, aber das ist auch was in einem Staat, was passieren muss, dass es dann auch Orte des Gedenkens gibt. Orte, wo man sich kollektiv, ja, nochmal sagt, ja, dann gibt es einfach Orte, die auch Mahnmale sind, sowas. Also, aber müssen natürlich die Leute dazu auch bereit sein. Aber das geht wieder nur, wenn sie positive Vorbilder haben, die sagen, ich mache das auch. Das ist schwer, aber ich mache es. So in die Richtung. Die nächste Frage war, wie ist es mit der verbalen Gewalt? Wo fängt die an, wo hört die auf? Also ich finde diese buddhistischen Empfehlungen für die heilsame Rede unglaublich produktiv. Also das hat mich 1977 im Sommer dermaßen getroffen. Also weiß ich soll nur das sagen, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Also allein das Nachdenken, weiß ich das, ob das wahr ist. Natürlich bei 99% der Dinge weiß ich nicht, ob das wahr ist, sondern wahrscheinlich und ich vermute das und aus meiner Sicht und und da hilft natürlich das Gespräch mit anderen Menschen, die in der Situation auch waren, dass man hinterher versucht rauszukriegen, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du das gesehen, das hilft mir schon. Also so das gemeinsam nochmal verschiedene Perspektiven zu sehen und dann Ist es sinnvoll und hilfreich, also ist es hilfreich, das jetzt zu sagen? Und ist es der rechte Zeitpunkt? Also es kann ja was, denke ich, dass ich denke, also ich muss es dieser Freundin schon mal sagen, irgendwann müssen wir drüber reden, aber ich glaube, jetzt ist nicht die richtige Situation. Ja? Und ich meine, ich bin in den 70ern psychologisch sozialisiert worden mit Selbsterfahrungsgruppen und dergleichen, und da ist zum Teil so ein Mist passiert, wo man ganz authentisch seine Gefühle rausgeschleudert hat, ohne Rücksicht auf Verluste, wie das in der Situation wird. Ja? Da habe ich zweimal mitgemacht und habe gesagt, das lasse ich jetzt, das mache ich nicht mehr. Ja. Also man hat da wirklich experimentiert. Aber ich finde es mit der, also ich finde ethisches Leben, also diese ethischen Regeln, das mit der verbalen, also mit dem, was ich sage. Ich meine, denken, das zu bemerken, was man denkt, was man fühlt, ist nicht so einfach. Aber was ich sage, das kriegt man ein bisschen mit, auch mit der Wirkung. Welche Wirkung hat es, also die Folgen. Und natürlich auch, welche Absicht habe ich? Was ist mein Motiv, dieser Freundin jetzt mal so richtig die Leviten zu lesen? Ja, mal so richtig. Ja, also ihr merkt, authentisch ist für mich ein bisschen ein Wort, was ich nur in Anführungszeichen benutzen kann. Weil ich das, manchmal sage ich etwas spöttisch, authentisch ist das neue Wahr. Alle sind irritiert und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist und was richtig und falsch ist, aber ich bin authentisch. Und wir haben sogar, mein letzter Podcast geht über Aufrichtigkeit. Und da hat die Christa Spannbauer mir den Wikipedia-Artikel zu Authentizität und zu Aufrichtigkeit. Und da steht doch tatsächlich drin, das, was man denkt und fühlt, direkt auszudrücken. Steht in Wikipedia, könnt ihr nachgucken, unter Aufrichtigkeit. Und habe ich das als Einstieg genommen, habe gesagt, nein, das ist rücksichtsloses Ausagieren von Emotionen, aber nicht Aufrichtigkeit. So, also ich finde es ein großes Thema, aber ich denke auch, also ich meine, die Bischöfin von Hamburg, Petra Bahr, hat mal was über Knigge gesagt. Der hat nicht nur Leuten beigebracht, wie man mit Messer und Gabel isst und welche Löffelchen und Gläser man benutzt, sondern der wollte durch seine Höflichkeit Kriege vermeiden. Also das ist eigentlich, waren Aussagen über gute diplomatische Verhaltensweisen. Und es ist ja auch, wenn Diplomatie gut gemacht wird, also ist das Prinzip, ich rede so mit anderen, dass sie nicht Gesicht verlieren. Ja? Sondern, dass sie etwas kapieren und nicht, dass sie Gesicht verlieren und sich beschämt fühlen. Fand ich echt gut. Also Knigge hat versucht, Kriege zu vermeiden mit seinem Hinweis auf Höflichkeit. Fand ich echt gut. Vorbilder statt Feindbilder. Ganz wichtige Frage. Es gibt auch negative Vorbilder. Ja? Mit großer Klappe, mit Gewalt, mit falschen Arten von Männlichkeit und so. Also gibt es gruselig. Ja? Also ich muss das sozusagen spezifizieren. Ich meine Vorbilder im ethischen Verhalten. Also Vorbilder im Sinne der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ja? Also zu gucken, ich will, also das höchste Prinzip im Buddhismus ist nicht verletzen. Und deswegen auch die Hinweise bei der rechten Rede, nicht wahr. Also nicht Wahrhaftigkeit ist das höchste Prinzip, sondern nicht verletzen. Und das ist natürlich nicht einfach, weil man ja nicht genau weiß, wie die andere Person sich fühlt. Manchmal projiziert man halt das, was man selber gut findet, auf andere Leute. Und da ist wieder mein Weg, wir brauchen Beziehungen in Vielfalt. Und zwar Beziehungen mit Kontinuität, weil man das dann auch aushält. Also wenn mir eine alte Freundin irgendeinen politischen Käse erzählt, dann halte ich das aus, weil ich sie halt 30 Jahre kenne oder 40 Jahre kenne und weiß, ja, mei, man sagt manchmal Sachen, die sind ein bisschen daneben, aber ich liebe sie trotzdem. Also, dass das, wenn man jemand lang kennt und einander vertraut, ist es einfacher, das auch auszuhalten, wenn dann jemand irgendwelche komischen politischen oder sonst wie gesundheitsbezogenen Ansichten hat, die ich völlig daneben finde, aber dann, mei. Leute sind halt verschieden. Das ist aber echt ein Herausforderung. Also diese Idee der Gleichheit ist ja abstrakt, weil die Menschen konkret alle total verschieden sind. Und zwar ziemlich. Selbst aus der gleichen Kultur. Manchmal haut mich das fast um. Ich denke, wir sind in der gleichen Kultur, sind in der gleichen Alterskohorte, in einer ähnlichen Weise sozialisiert, ja, und haben so unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Situationen. Aber Kontinuität in Beziehungen hilft wirklich. Ja, dann kommen wir, schließt sich wunderbar an. Wir haben Ängste, wir haben Projektionen. Wie kann man damit umgehen oder wie kann man Zuversicht entwickeln in diesen schwierigen Zeiten, ohne gläubig zu sein, ohne Vertrauen ins große Ganze? Also ich glaube, es ist letztlich nicht möglich. Aber die Vorbereitung oder die Einstimmung darauf sind langfristige Beziehungen. Weil man da so eine Ahnung von Verbundenheit kriegt. Weil man sich eben, wenn man sich 30 Jahre kennt oder 40 Jahre kennt und miteinander auskommt, irgendwie trotz bestimmter Unterschiede, wo man halt nicht einer Meinung ist und auch das ethisch zum Teil nicht in Ordnung findet. Man fühlt sich verbunden, man kriegt eine Ahnung von Verbundenheit jenseits von Konflikten. Und das braucht man. Und da ist halt die religiöse Formulierung, jetzt im christlich-jüdischen, muslimischen Kontext, wir sind alle Kinder Gottes. Und das ist ja jetzt nicht biologisch gemeint. Ich erzähle immer gern den Witz, ich habe das mal in Bremen bei einer Fortbildung für Sozialarbeiterinnen, habe ich versucht, diese tiefe Verbundenheit mit Bildern zu beschreiben. Ich habe gesagt, in der christlichen Tradition, und ich wusste, drei Muslime sitzen da, in der monotheistischen Tradition sprechen wir von Kindern Gottes. Wir sind alle Kinder Gottes und das heißt, wir sind verbunden dadurch. Und dann sagt eine Frau neben mir, die war Russin, mein Jahrgang, haben wir nachher festgestellt, wir haben immer gesagt, wir sind alle Kinder von Lenin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber Sie wussten, dass das nicht biologisch gemeint ist. Und dann sagte sie, natürlich. Und dann sage ich, das einzige Problem war, wir im Westen waren keine Kinder von Lenin. Wir waren die anderen, die Bösen. Dann sagte sie, ja, das war ein Problem. Und hat auch, es war dann wirklich dieses Bild, es kam an in der Situation. Wir sind alle Kinder Gottes. Ist ein Bild, das ist ja nicht irgendwie eine Tatsachenfeststellung oder ein Report, sondern das ist ein Hinweis auf Verbundenheit. Ja, trotz allem, und ich meine, das ist eine großartige Aussage, alle Menschen, alle Wesen, ja, alle Menschen sind Kinder Gottes. Ich meine, das ist unglaublich, dass es sowas, eine Aussage gibt. Es ist unglaublich viel Zuversicht drin. Und also ich denke, langfristige Beziehungen sind ein Weg dahin, zu diesem tiefen Vertrauen, aber ja, wie kommt man zu Gottvertrauen, ist meine Frage seit 40, 45 Jahren. Buddhisten reden halt von Vertrauen in Buddha-Natur, sagt letztlich auch nichts anderes als, alle haben, kann man ja nicht beweisen. Das kann man nicht naturwissenschaftlich beweisen, aber man kann es auch nicht widerlegen. Das finde ich interessant. Man kann die Zugehörigkeit zum großen Ganzen weder beweisen noch widerlegen. Und mir hilft natürlich Jean Gebser mit seiner Beschreibung der unterschiedliche Bewusstseinsdimensionen. Der sagt, wenn man alles nur begrifflich klären will, da kommt man auf keinen grünen Zweig. Ja? Also mit Theorien, mit Begriffen, mit wissenschaftlichen Experimenten kann man die Verbundenheit aller mit allen nicht beweisen. Es geht ja nicht, aber auch nicht widerlegen. Man braucht eine Ahnung von dieser von diesem archaischen Einheitsgefühl, von dieser magischen Verbundenheit. Ja, irgendwie sind wir alle verbunden und wir ahnen das manchmal, wenn wir in der Natur sind. Gerade im Frühling, im Moment ist es sehr einfach, finde ich, in den Garten zu gehen und alles fängt wieder an zu blühen. Da bin ich immer am optimistischsten im Frühling. Ja, aus diesem kalten Winter, ja gut, kalt ist es immer noch manchmal. Und dann auch diese mythisch-symbolische Sinnhaftigkeit. Also ein Baum wirkt einfach auf mich. Diese Wurzeln in der Erde und dass die so groß sind und so tief gehen, wie das die Äste, die nach oben gehen. Also das habe ich irgendwann mal gelesen und das hat mich unglaublich berührt. Also das, und jedes Mal, wenn ich einen Baum sehe, irgendwie erdet mich das. Ja? Oder heute im Ohlsdorfer Parkfriedhof diese kleinen jungen Entchen zu sehen. Irgendwie, das ist die Botschaft auf dem Friedhof. Das Leben geht weiter. Das sind die Eltern und dann sind da 6, 7 kleine Entchen und hopsen rum und sind lebendig und freuen sich ihres Lebens. Ja, also Natur hilft mir da schon, das Gefühl von Verbundenheit. Aber ich meine, das haben ja nicht wenige Philosophen gesagt, das ist die metaphysische Obdachlosigkeit unserer Zeit. Wenn man nicht mehr einen gemeinsamen Glauben ans große Ganze hat. Ob man das jetzt Kosmos nennt oder Gott nennt oder Natur, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das interessiert nur die Theologen und die Theoretiker und so. Aber praktisch, ich weiß einfach, dass wir alle zusammengehören. Also ich meine, das kann man nicht beweisen, wissenschaftlich, aber auch nicht widerlegen. Aber davon eine Ahnung zu kriegen. Und ich finde, Poesie hilft auch und Musik hilft auch. Und wenn ich singe, mit anderen zusammen, da gibt es Momente von, da sind Zeit und Raum und Begriffe sind einfach irrelevant. So. Aber es ist, ich finde es ein großes Problem und es ist ein Grund für mich, weshalb ich versuche, Buddhismus kulturell zu übersetzen. Irgendwie so einen Zugang dazu zu kriegen, und da hilft mir Jean Gelson mit diesen Begrifflichkeiten schon.
Ich wollte nur anmerken, also in meinem Leben ist nicht Verbundenheit und dass ich denke, dass alle Menschen verbunden sind, aber das weckt nicht so ein großes Vertrauen.
Ich weiß, deswegen finde ich das auch, dieses archaische Einheitsgefühl kriegt man wahrscheinlich nur über den Bezug zum großen Ganzen. Und wie man da hinkommt, also ich versuche halt, also langfristige Beziehungen sind für mich ein Weg und das kriege ich auch bei anderen mit, weil man da, wenn dann wieder Leute drunter sind, die tiefes Vertrauen haben, sind es wieder positive Vorbilder, wo man irgendwie ahnt, da gibt es was, was größer ist als mein Verstand, als meine, das, was ich denken kann. Auch das lernt man auch von Menschen. Ja, bei der Übung Wer ist schuld? Da hast du gesagt, da kam dir sehr klar unsere Verblendungen. Und diese Einsicht hat dich nicht ohnmächtig gemacht, sondern da kann ich an mir arbeiten. Es ist sozusagen, gibt Energie und so verstehe ich das auch. Also so war für mich der Buddhismus. Man muss nicht warten, bis die ganze Welt therapiert ist oder bis alle kapitalistischen Unternehmensformen abgeschafft sind und das Finanzsystem auch und so weiter, sondern man kann heute anfangen, die eigenen Verblendungen zu bemerken, zu erkennen und jeden Tag ein bisschen was machen. Wobei mir auch immer geholfen hat, diese Wunschpraxis. Wenn mir nichts mehr einfällt, dann kann ich eben wünschen, dass alle Wesen glücklich sind. Da kommen wir jetzt gleich hin. Weil wer glücklich ist, verletzt andere nicht. Also das ist der nächste, die nächste Frage war, mir fällt es schwer, Menschen, die Leid verursachen, Glück zu wünschen. Und da merke ich, also ich verstehe das so, wenn Menschen glücklich sind, dann verletzen sie andere nicht. Also das machen nur Menschen, die irgendwie resigniert sind, traurig sind, frustriert sind, unsicher sind, ja. Und es war auch ein wunderbarer Hinweis von Ayakema, der hat gesagt, ich weiß, Metapraxis ist nicht einfach, mögen alle Wesen glücklich sein, manchmal denkt man, du aber nicht. Und dann denkt lieber über das Leid nach, was diese Person möglicherweise erlebt gerade oder in ihrer Vergangenheit erlebt hat, weswegen sie so unfreundlich ist. Und dann erreicht, also dann habe ich auch gemerkt, es hat bei mir sofort funktioniert. Also Leute, die ich doof finde, wenn ich nur für ein paar Sekunden daran denke, worunter die möglicherweise leiden, dann werde ich freundlicher und denke, okay, ich wünsche dir wirklich Glück, ich wünsche dir, dass du aus diesem Leid rauskommst. Und dann, ja, also so, und es hat mir sehr, sehr geholfen, also weil Ayakema war manchmal so direkt, naja, manche Leute sind einfach so, die kann man nicht nett finden, und da kann man dann nicht einfach Metta praktizieren und sagen, mögest du glücklich sein, aber wenn ich kapiere, wie sehr die Person leidet, dann kriege ich ein anderes Gefühl von Verbundenheit. Und das finde ich einen sehr, 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 sehr tiefen Rat. Und ich bin Aya Khemah ewig dankbar, dass sie das auch so nüchtern gesagt hat, überhaupt nicht so schönredend und lieb und so, sondern die war manchmal sehr direkt, dass ich, es würde ich mir nicht getrauen zu sagen, aber es hat geholfen, weil es ist so. Ja, gut. Hat ihre Geschichte natürlich hier auch geholfen. Aya Khemah war ein Jahr älter als meine Mutter. Das hat mir oft geholfen. Also ich hatte so einen Respekt vor ihr, was sie rüberbringen kann bei ihrer Biografie. Das ist unglaublich. Also großartig. Ja, soweit. Wir müssen ja nicht unbedingt bis 9:30 weitermachen, aber ich dachte, wir können vielleicht noch was singen. Hast du noch was, eine Frage?
Ja, also ich habe keine Frage, aber ich möchte
einen Wunsch
vorlesen.
Ja.
Wutkur, also es geht um Authentizität, das wurde nach Gereich, dass wir darüber gesprochen
haben. Ja.
Ruth Kohn spricht von selektiver Authentizität, Authentizität, welche immer das Gegenüber berücksichtigt.
Ja.
Das, was ich sage, soll echt sein, doch ich muss ja nicht alles sagen.
Das ist für mich wieder rechte Rede.
Genau.
Ja, also ich höre, also ich stehe mir die Situation an, was ist wahr, ich versuche auch wahrhaftig zu sein und nicht irgendein Kokolores zu erzählen. Aber ist es sinnvoll jetzt? Ist es hilfreich? Ist es der rechte Zeitpunkt? Ja, nur die Art und Weise, wie Authentizität heutzutage benutzt wird, wie sogar in Wikipedia steht. Also ich meine, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, aber ist so. Und jetzt können wir zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen was singen. Sollen wir nicht einfach die vier unermesslichen Sinne? Lügen die Wesen, nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen. Mögen die Wesen, nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude, in Gleichmut ruhen mögen die Wesen, nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude.